Die Gemeinde Jesus mutet uns immer wieder Überraschungen zu. Das wird jeder Christ bestätigen. Manche Worte von Jesus, die kennen wir schon so lange. Und dann staunen wir plötzlich, welche Herausforderung darin steckt. Wir haben uns dran gewöhnt und plötzlich trifft uns so ein Wort ganz neu. Auch als Christen stehen wir ja noch in der Gefahr, wie alte Zirkuspferde, immer im Kreis, immer in unserem gleichen Trott weiterzulaufen. Bestimmte Dinge gelten eben als naheliegend und die tut man. Und andere Dinge werden für ganz fernliegend gehalten. Da denkt man gar nicht dran. Und bei diesen Empfindungen lassen wir uns manchmal ganz schön stark vom Zeitgeist anstecken und dem, was die Leute um uns herum so denken und meinen und empfinden und für richtig halten. Jesus dreht den Spieß immer wieder um. Und er sagt, wenn du mir nachfolgst, dann musst du dich in deinem Leben immer wieder gefasst machen auf überraschende Umkehrungen. Und Umkehrungen ist auch unser Thema heute Morgen, wenn wir diesen Bibeltext aus der Bergpredigt uns anschauen, Matthäus 5, 38 bis 47. Umkehrungen, was die meisten Menschen für ganz naheliegend halten und selbstverständlich, das stellt Jesus in Frage. Und was viele für ganz fernliegend erklären würden und für unmöglich halten, gerade das gibt Jesus uns oft auf, dass wir es tun. Und darum ist die Bibel oft so überraschend. Und auch der Abschnitt, mit dem wir es heute zu tun haben, hält, denke ich, einige Überraschungen für uns bereit. Wir wollen diese Verse jetzt miteinander lesen. Sie haben sie auf Ihrem Gottesdienstzettel. Matthäus 5, die Verse 38 folgende. Da sagt der Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Und gib dem, der dich bittet. Und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht das auch die Heiden? Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass wir recht erkennen, was du uns persönlich mit diesen Worten sagen willst. Amen. Jesus beginnt mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, und dann zitiert er 2. Mose 21, Vers 24, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der Satz ist allgemein bekannt. Die meisten von uns denken dabei allerdings an brutale Rache und grausame Vergeltung. Aber so ist das nicht gemeint. Das könnte ja auf den ersten Blick so Teil eines Westerns sein, ja? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn wir ins Alte Testament gucken, dann sehen wir aber, dass es genau das Gegenteil gemeint. Ursprünglich war das ein sehr humaner Grundsatz. Ein sehr, sehr zivilisierender Grundsatz. In der Rechtssprache nannte man das Jus Talionis, also Vergeltungsrecht. Und dieses Vergeltungsrecht hatte vor allem zwei Ziele. Es sollte blinde Rache ausschließen und es sollte Selbstjustiz vermeiden. Das war eigentlich die Absicht dieser Grundlage. Ja, blinde Rache sollte ausgeschlossen werden. Die Strafe sollte angemessen sein. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nicht du mir einen Zahn und ich dir gleich das ganze Gebiss, sondern es sollte die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Strafe darf nicht härter ausfallen als das Verbrechen. Das richtet sich gegen Blutrache, gegen Stammeskriege. Wir Menschen neigen ja zur Rache. Wir haben einen Hang zur Vergeltung. Wir wollen unser Mütchen kühlen. Und deswegen neigen wir so oft zu Überreaktionen. Das liegt so in uns drin. In unserem problematischen Herzen. Und nicht nur Rache sollte ausgeschlossen werden, sondern auch Selbstjustiz. Das Vergeltungsrecht war in Israel Teil des öffentlichen Rechtes. Des öffentlichen Rechtes. Das heißt, Vergeltung durfte nicht einfach von Privatpersonen durchgeführt und in die eigenen Hände genommen werden. Es durfte nicht das Faustrecht gelten. Die durften nicht Wilden Westen spielen, sondern es gab spezielle Richter, die für die Anwendung dieses Rechtes zuständig waren. So war das im Alten Testament. Und so hatte es Gottes Rechtspflege für sein Volk vorgesehen. Aber zur Zeit Jesu, da war dieses Vergeltungsrecht unter die Räder gekommen. Viele Schriftgelehrten führten es zwar im Munde, aber missbrauchten es. Gott hat es gegeben, um Gewalt einzuschränken und unter Kontrolle zu halten. Das war die Absicht. Aber viele Schriftgelehrte, viele Rabbinen rechtfertigten damit ihre persönliche Rache. Sie benutzten das, um auszuloten, wie weit können wir gehen, um nicht gegen den Buchstaben des Gesetzes zu verstoßen. Ja, wie weit kann ich mit meinen persönlichen Rachegelüsten gehen, ohne direkt gegen den Wortlaut dieses Gesetzes zu stehen? Aus einem schützenden Rechtsgrundsatz war plötzlich eine persönliche Vergeltungserlaubnis geworden. Das war das Problem. Und wie reagiert Jesus jetzt auf diese Situation? Vers 39, er sagt, du sollst nicht widerstehen dem Bösen. Das ist ein schwieriger Satz. Schon das Alte Testament wollte ja Rache und Vergeltung eindämmen und Jesus spitzt das nun noch weiter zu und sagt, ihr sollt überhaupt nicht dem Übel widerstehen. Das ist schwierig, was meint er damit? Wenn Sie das aus dem Zusammenhang reißen, dann kann man das ganz schön falsch verstehen. Das ist auch immer wieder passiert in der Geschichte, dass man daraus so eine völlige Passivität abgeleitet hat. Ja, Christen, ihr lasst mal alles zu und Gott wird schon dafür sorgen, dass das Recht gesprochen wird. Aber so ist das nicht gemeint. Von wegen. Also Überfall auf der Straße, da muss ich mich ja nicht reinmischen, du sollst ja dem Bösen nicht widerstehen. So nicht. Jesus hat ja selbst dem Bösen aktiv widerstanden. Er hat Missstände laut benannt, er ist dagegen vorgegangen. Denken Sie zum Beispiel an seine handgreifliche Reinigung im Tempel, wo er Leute rausgeschmissen hat. Und immer wieder hat Jesus eingegriffen und dazwischen gefunkt, wenn Unrecht geschah. Nein, das Neue Testament sagt auch immer wieder, dass wir auch innerhalb der Gemeinde nicht einfach alles zulassen dürfen. Auch innerhalb der Gemeinde müssen wir manchmal widerstehen. Falscher Lehre zum Beispiel müssen wir aktiv widerstehen. Paulus sagt mal, in einer bestimmten Situation, als Petrus falsche Dinge getan hat, ich widerstand ihm ins Angesicht, Galater 2. Also Jesus fordert uns nicht auf, das Böse und Verkehrte gewähren zu lassen und passiv zuzugucken und irgendwann wird Gott schon was machen. So ist das nicht gemeint. Und ein weiteres Missverständnis, das zum Beispiel der russische Dichter Tolstoi vertreten hat, verstand diesen Satz als Aufforderung zum Pazifismus, zum Verzicht auf jede staatliche Gewalt. Auch so ist es nicht gemeint. Ganz eindeutig. Jesus hat die staatliche Gewalt nicht in Frage gestellt. Jesus hat von Soldaten und Polizisten gefordert, dass sie sich fair verhalten, aber er hat sie nicht aus ihrem Beruf herausgerufen. Und Paulus hat es genauso gesagt, der Staat hat das Recht der Gewalt. Es muss Polizei und Gefängnisse geben, sonst geht die ganze Ordnung zu Bruch. Römer 13. Und Petrus hat was ganz Ähnliches in 1. Petrus 2 geschrieben. Das Neue Testament fordert weder zum absoluten Gewaltverzicht, zum absoluten Pazifismus, noch zur Passivität auf gegenüber dem Bösen. Wenn Jesus sagt, du sollst dem Bösen nicht widerstehen, dann spricht er damit den Christen in seinen persönlichen Beziehungen an. Das ist hier gemeint. Und wir werden gleich das an den Beispielen sehen, die der Jesus verwendet. Wissen Sie, in meinen persönlichen Beziehungen, wo anderen Unrecht geschieht, da soll ich schon eingreifen. Also wenn einer auf der Straße überfallen wird, wenn ich von falschen Dingen weiß, die anderen Menschen zugefügt werden, kann ich einfach zugucken und mich auf Matthäus 5 berufen. Manchmal muss auch Gewalt angewendet werden, wenn ich jemanden davon abhalten will, etwas Böses zu tun. Wenn ich jemanden festhalte, ist das ja schon eine Form von Gewalt. Wo die Rechtsordnung angegriffen wird, können wir nicht einfach tatenlos zugucken. Und auch wo in der Gemeinde Dinge passieren, die gegen das Wort Gottes sind, da dürfen wir nicht schweigen. Du sollst dem Bösen nicht widerstehen. Das richtet sich an den Christen, wie er mit seinen persönlichen Beziehungen im Alltag umgeht. Das ist hier gemeint. Wir dürfen diesen Satz deswegen nicht aus dem Zusammenhang herausreißen. Er steht in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt wendet sich an Christen, nur an Christen, an die Leute, die in den Seligpreisungen beschrieben werden, an Menschen, die sich zu dem Herrn Jesus bekehrt haben, die von ihm die Vergebung ihrer Schuld erfahren haben, die ihm als ihrem Herrn nachfolgen, die von seinem Heiligen Geist geleitet und getröstet und gestärkt werden. An die richtet sich das, nicht an alle Welt. Das ist der Zusammenhang, den wir hier sehr deutlich sehen müssen. Und all die Beispiele haben eines gemeinsam. Sie fordern den Christen zu einem ganz bestimmten Lebensstil auf. Eine Grundhaltung sollen wir von Jesus lernen. Und jetzt fragen wir, was ist diese Grundhaltung? Was haben diese vier Situationen, die Jesus hier schildert, gemeinsam? Das ist erstmal die Ohrfeige, Vers 39. Das ist sehr konkret alles. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Interessant ist rechte Backe. Wir sind normalerweise Rechtshänder. Wenn wir jemand auf die rechte Backe schlagen, heißt das, wir schlagen ihn mit der Rückseite. Das war besonders entehrend, besonders entwürdigend. Wenn ich jemand auf die rechte Wange schlage, dann schlage ich ihn mit der Rückseite meiner rechten Hand. Es sei denn, ich bin Linkshänder. Und das waren auch damals die wenigsten. Das war besonders entehrend. Und deswegen sagt Jesus, wenn dich jemand so entehrt, was machst du, wenn deine Ehre, wenn deine Eitelkeit angegriffen wird? Das steht hier zur Debatte. Und Vers 40. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nimmt, dann lass ihm auch den Mantel. Das ist ein Gerichtsverfahren. Wenn jemand seine Strafe nicht abzahlen konnte, dann durfte das Gericht ihm dafür sein Untergewand, seinen Rock wegnehmen. Sowas wie sein Pullover. Aber niemals das Obergewand, niemals den Mantel. Denn für manchen war der Mantel auch die Decke bei Nacht. Den Mantel durfte ihm auch das Gericht nicht abspenstig machen. Das ist der Rechtsgrundsatz, der dahinter steht. Kein Gericht durfte auch noch den Mantel wegnehmen. Das war jedermanns Recht. Und wenn Jesus das jetzt sagt, dann stellt er uns die Frage, sag mal, wie geht es mit meinem Recht? Wie gehe ich mit meinem Recht um? Mit meiner Ehre, das ist die Backpfeife, und mit meinem Recht, das ist der Mantel. Und dann das dritte Beispiel, wieder ein juristischer Grundsatz. Jeder römische Soldat der Besatzungsmacht konnte einen Zivilisten auffordern, trage mir dieses Gepäckstück eine Meile weit, also etwa 1,6 Kilometer. Das war das Recht jedes römischen Soldaten. Egal, was der Mensch gerade vorhatte, eine Meile musste er ihm beim Tragen helfen. Und wenn man so 5 Leute fand, dann kam man schon ganz schön weit. Musste seine Zeit, seine Kraft zur Verfügung stellen. Jesus sagt, wenn er dich um eine Meile bittet, dann geh auch noch eine zweite mit. Frage, wenn man mich bittet, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und mit meiner Kraft, mit meiner Ehre, mit meinem Recht, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft? Und dann der Besitz, Vers 42. Gib dem, der dich bittet. Da wird vorausgesetzt, dass der Bittende wirklich bedürftig ist. Es heißt nicht, gib jedem gerade das, worum er dich bittet. Würde ich sie alle später um 500 Euro bitten. Nach dieser Predigt, steht ja im Vers 42. Es steht da auch nicht, gib dem, der dich bittet, alles, sondern gib dem, der dich bittet, was er wirklich braucht. So ist es gemeint. So ist es hier gemeint. Das heißt, wenn jemand mich auf der Straße um Geld bittet und vieles spricht dafür, dass er das sofort in Alkohol umsetzen wird, dann wäre es töricht, einfach mein Gewissen mit 2 Euro zu beruhigen. Besser wäre es, ich ginge mit ihm zur nächsten Imbissbude, wenn das möglich wäre, und kaufte ihm ein schönes Brötchen. Das wäre besser. Und ein Heilsarmee-Soldat hat mal gesagt, gib einem, der dich so bittet, das, was du selber gerne essen würdest, vielleicht ein Lachsbrötchen, dann kann es dir passieren, dass er sich riesig freut oder dass er das Brötchen um die Ohren haut. Ja, es kann beides passieren. Und dann wären wir wieder bei Beispiel 1. Wie gehe ich mit meiner Ehre um? Ja, was mache ich mit diesen Dingen? Meine Ehre, mein Recht, meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, mein Besitz. Diese vier Beispiele, Sie haben es gemerkt, die haben ein großes Thema. Es geht um meine Ehre, es geht um mein persönliches Recht, es geht um meine Zeit und Kraft und es geht um mein Geld. Es geht immer um mich. Also es geht um mein Verhältnis zu mir selbst, zu meinem Besitz. Es geht um das Thema, das mir selbst am nächsten liegt. Ich selbst. Wie ist das, wenn wir ein Bild sehen? Nach wem suchen Sie normalerweise zuerst? Ach, das bin ja ich. Ja, und schon die Kinder, die wissen, dass das ist meins, das gehört mir. Das müssen wir keinem beibringen. Das ist ein Reflex, der in uns steckt. Da kann man mit Erziehung etwas dagegen arbeiten, aber wir Menschen sind so, wie wir Menschen sind. Das ist das Nächstliegende, dass wir um unsere Ehre, um unser Recht, um unsere Zeit kämpfen. Ganz persönlich. Und Jesus bringt nun diese große Umkehrung. Er sagt, du sollst das Nächstliegende lassen. Das ist der erste Punkt, den Jesus hier macht. Lass das Nächstliegende. Und das Nächstliegende ist unsere Selbstliebe. Das ist das Nächstliegende, unsere Selbstliebe. Und die erste große Umkehrung, die der Jesus hier vornimmt, heißt, lass das Nächstliegende. Lass deine Selbstliebe los. Wenn dir einer an deiner Ehre kratzt, dann ist das Nächstliegende, dass du zurückschlägst. Das ist Nächstliegende. Ja, wenn mir einer was am Zeuge flickt, das kann ich schon lange, der soll mal sehen. Geht ganz schnell. Das bedeutet, Jesus fordert mich auf, dass ich nicht mein Mütchen kühle, dass ich nicht zurückschlage. Einfach so. Das bedeutet nicht, dass ich Lügen und Verdächtigungen immer stillschweigend hinnehme. Wo das möglich ist, muss ich die Dinge schon klarstellen. Auch damit die Menschen das kapieren, damit keine Missverständnisse entstehen. Klar, dass wir sollen die Dinge klarstellen, wir sollen sie zurechtrücken, wir sollen Verleumdungen aufdecken. Das ist alles okay. Aber wir sollen nicht so um unsere Ehre kämpfen. Und einfach zurückhauen. Es kommt auch auf die Art und Weise an, wie wir das tun. Und vor allem, was ist die Grundhaltung meines Herzens dabei? Geht's mir um die Sache? Oder geht's mir einfach nur um mein dickes Ich? Um meinen Ruf, um mein Image? Und dürste ich nach Vergeltung? Und wenn mein gutes Recht angegriffen wird, das zweite Beispiel, wo mir wohlgemerkt, es geht hier um meine persönlichen Angelegenheiten. Es geht nicht um das Recht eines anderen. Ich kann mich nicht meiner Verantwortung für den Nächsten entziehen durch Verweis auf Vers 40. Aber wenn mein persönliches Recht angegriffen wird, wenn ich etwas nicht kriege, was mir zusteht, wenn sich mein Innerstes aufbäumt und schreit, das ist ungerecht, was soll ich dann machen? Wieder geht es Jesus um die Grundhaltung. Er sagt, lass das Nächstliegende. Klammere dich nicht mit Klauen und Zähnen an dein Recht, gib den Mantel ruhig weg. Gib den Mantel ruhig weg. Jesus hat den Christen nicht grundsätzlich verboten, Prozesse zu führen. Aber er hat das ganz klar geregelt und eingegrenzt. Er hat gesagt, Christen sollen nicht gegen Christen Prozesse führen. Das ist in 1. Korinther 6 ganz eindeutig geregelt. Ein Christ darf nicht gegen einen Christen prozessieren, weil das Zeugnis Christi vor der Welt beschädigt und beschmutzt. Das ist also biblisch eindeutig geregelt. Aber ansonsten, wenn jemand, der das Geld hat und etwa mein Auto zu Schrott gefahren hat, aus Mutwillen nicht zahlen will, dann ist mir mit diesem Vers nicht grundsätzlich verboten, zu prozessieren. Keine starre Regel. Aber überlegen Sie mal, viel wichtiger ist eine ganz andere Frage. Mit welcher Grundhaltung gehe ich an die Sache ran? Mit welcher Grundhaltung? Kann mein Gegenüber, der mich geschädigt hat, und sei er noch so arrogant und noch so gemein, kann er an meinem Verhalten ablesen, dass ich Christ bin? Gehe ich so freundlich und so rücksichtsvoll mit ihm um, dass ihn das zum Nachdenken zwingt? Oder haue ich einfach nur drauf, wie jeder Heide auch sonst? Gebe ich ihm die Chance, etwas davon zu ahnen, von dem neuen Leben, das Jesus mir gegeben hat, oder ziehe ich die Sache einfach eiskalt durch? Verstehen Sie, Jesus geht es auch hier wieder um unsere Gesinnung. Selbst wenn es zum Prozess kommt, wer ist dann dieser Prozessgegner für mich? Ist das einfach nur ein lästiger Mitbürger, der gefälligst zahlen soll? Oder sehe ich in ihm das Geschöpf Gottes? Das Geschöpf Gottes, einen Menschen, den Gott auch zur Bekehrung ruft. Einen, den Jesus auch zum neuen Leben führen will. Den Jesus auch auffordert, kehre um und tue Buße. Wen sehe ich in diesem Prozess, Gegner? Verstehen Sie, Jesus geht es um meine Einstellung, dass ich frei werde von meinem dicken Selbst, von meinem dicken Selbstanspruch, von meiner so zähen Selbstbehauptung. Und diese Freiheit wird erkennbar werden, wird sich auswirken in meinem ganz praktischen Verhalten. Denken Sie an Hudson Taylor, den China-Missionar. Der steht eines Abends am Ufer, hat ein Boot bestellt, das ihn über den Fluss setzen soll. Als das Boot eintrifft, drängelt sich von hinten ein reicher Chinesen nach vorne und schubst Hudson Taylor so kräftig zur Seite, dass der plötzlich im Wasser liegt. Der Bootsführer ist empört, weil ihm das peinlich ist gegenüber dem Missionar und will seinen Landsmann nicht einsteigen lassen, aus Strafe. Und was macht Hudson Taylor? Er sagt erstmal gar nichts, er beschwert sich nicht. Und dann lädt er diesen Chinesen, der ihn da ins Wasser gestupst hat, ein, doch auch ins Boot zu steigen. Und er hat hinterher dann erzählt, dass sich im Boot ein gutes, intensives Gespräch über den Glauben an Jesus Christus ergab. Das war nur möglich. Warum? Weil Hudson Taylor vorher auf seinen Stolz verzichtete. Weil Jesus es ihm geschenkt hat, in dieser Situation seinen Ärger runterzuschlucken und nicht einfach dagegen zu halten. Gegenüber einem Heiden wohlgemerkt. Und wie ist das, wenn jemand immer wieder meine Geduld strapaziert? Wenn jemand immer wieder meine Zeit und Kraft beansprucht, immer wieder die erste Meile, diese Meile nun geht darum, macht und hilft doch. Was ist dann das Nächstliegende? Das Nächstliegende ist, dass ich sage, hör mal auf, jetzt ist mal Schluss. Ich habe dir schon so oft geholfen, ich habe meine Pflicht und Schuldigkeit getan. Ich bin jetzt diese Meile mit dir gegangen und nun ist mal gut. Muss mich auch mal noch um meine eigenen Sachen kümmern. Das ist Normale. Wir tun so, was das Recht und der Anstand fordern und auch die Gepflogenheiten in der Gemeinde, das tun wir so. Ich habe meinen guten Willen bewiesen, aber jetzt musst du sehen, wie du fertig wirst. Das ist das Nächstliegende, verstehen Sie? Und wieder wühlt Jesus unser Gewissen auf und wieder tastet sich Jesus an unser Selbst heran, an unser vermeintliches Menschenrecht auf Bequemlichkeit. Und wieder fragt Jesus dich und mich nach unserer Gesinnung, Vers 41. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Und wohlgemerkt, und ich bitte Sie, dass Sie das sehr deutlich unterscheiden, das heißt nicht, dass Sie jeder Forderung, die man an Sie richtet, nachkommen müssen. Es gibt ja auch absurde Forderungen. Also stellen wir uns mal folgende Situation vor. Da ist eine Mutter total beschäftigt, in der Familie geht's wochenlang rund, die Kinder kommen in der Schule kaum noch klar, der Haushalt kommt sowieso schon zu kurz, die Eheleute haben kaum noch Zeit füreinander und knurren sich nur noch gereizt gegenseitig an. Und die Mutter macht im Besuchsdienst der Gemeinde mit und dann kommt der Pastor, also ich in dem Fall, das ist ein erfundener Fall, aber es ist, so kann man sich das vorstellen. Er sagt, wissen Sie, wir brauchen noch dringend jemanden für den Frauenkreis und da habe ich an Sie gedacht. Sie sind gerade die Richtige, machen Sie das bitte noch. Der Herr ruft Sie. Er fragt sich nur, welcher Herr. Und soll dann diese Frau sagen, also Vers 41, gibt dem hier, wenn ich jemand nötig, eine Meile mitzugehen, gehe noch zwei. Also ja klar, ich mache den Frauenkreis und ich trage auch noch den Gemeindebrief aus, zweimal in der Woche. Ja, soll sie dann so reagieren? Nein, das wäre natürlich töricht. In diesem konstruierten Fall wird die Frau erstmal ihre Verantwortung als Mutter und Ehefrau wieder richtig wahrnehmen und einen Teil ihrer Zeit dafür einsetzen, dort, wo sie durch keinen anderen ersetzt werden kann. Und Gott wird dann einen anderen Menschen für den Frauenkreis finden und bereit machen. Also wir sollen nicht auf alles Ja sagen. Es kommt nicht darauf an, dass wir jede einzelne Bitte erfüllen und uns dann vielleicht noch sehr gut und opferwillig und leidensbereit vorkommen. Nein, wissen Sie, Jesus geht es darum, dass ich meine ganze Zeit und meine ganze Kraft und mein Recht und mein Geld und alles, was ich habe, dass ich das nicht einfach als meinen Privatbesitz horte und hüte. Es ist mir doch von ihm geschenkt. Er gibt mir jede Stunde, die ich habe. Er gibt mir jeden Cent in meinem Portemonnaie. Er gibt mir alles, was ich bin und was ich habe. Es ist alles seine Gabe. Es ist alles sein Geschenk. Und Jesus will uns klar machen, unser Leben gehört ihm, unser Besitz gehört ihm und unser Herz gehört ihm. Und davon soll jetzt etwas deutlich werden in der Art, wie wir damit umgehen. Und das soll die Menschen auch dazu bringen, dass sie darüber stolpern und fragen, woher es kommt. Wissen Sie, Jesus will, dass wir erkennen, wie viel wir ihm verdanken und dass wir in dieser Haltung dann leben und dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, etwas davon merken und dass der Jesus dadurch geehrt wird. Darum geht es in diesen Versen. Jetzt kommen manche Psychologen auf den Plan und sagen, aber wir brauchen doch Selbstliebe. Sogar die Bibel fordert doch zur Selbstliebe auf. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, die Bibel fordert zur Selbstliebe nicht auf, sondern die Bibel setzt die Selbstliebe voraus. So wie du dich selbst liebst, sollst du auch deinen Nächsten lieben, ist damit gemeint. Und auch diejenigen, die ein schlechtes Selbstbewusstsein haben, lieben sich selbst. Denn wenn sie sich nicht so sehr so selbst lieben würden, würde das Problem mit dem Selbstbewusstsein ja nicht entstehen. Also jeder von uns, egal ob er der arrogante Typ ist oder der total verschüchterte Typ, egal ob jemand mit seiner Biografie völlig im Reinen ist oder ob jemand eigentlich an jeder Weggabelung lieber etwas anderes gemacht hätte, jeder von uns ist in sich selbst verkrümmt und liebt sich selbst und ist sich selbst der Nächste. Das ist so, das gehört so zu unserem Menschsein, zu unserem Sündersein. Das ist das Problem. Und der Herr Jesus will das aufbrechen. Und er hat uns ja unsere Schuld vergeben, als wir zu ihm kamen, als wir uns vor ihm beugten. Und er will es uns schenken durch seinen Heiligen Geist, dass diese Veränderung immer mehr sich auch auswirkt auf unser Verhalten, auf unser Empfinden, auf die Art und Weise, wie wir mit unserem Nächsten in der Praxis des Alltags umgehen. Natürlich will Gott, dass wir uns selbst annehmen können mit unseren Grenzen, mit unseren Offenbarungen. Gott hat uns ja so geschaffen, wie wir sind. Er will, dass wir uns selber bejahen können, dass wir ein Ja finden zu unserer Lebensgeschichte, dass wir auch dankbar sein können für die Dinge, die er uns gegeben hat, dass wir Trost finden über den Dingen, die anders gelaufen sind, als wir uns das im Nachhinein wünschen. Aber das hat nichts zu tun mit dieser eingefleischten, typisch menschlichen Selbstliebe, mit der wir uns an uns selber klammern und um unser Recht feilschen und um unseren Ruhm feilschen, unsere Ehre feilschen, unsere Zeit feilschen, feilschen, feilschen. Davon will er uns frei machen. Schauen Sie, diese Selbstliebe liegt uns so nahe. Und darum hassen wir die am meisten, die unsere Selbstentfaltung am stärksten behindern. Ist doch interessant. Wir lehnen die am meisten ab, die unser Selbst am gemeinsten angreifen, die unsere eigene Position am stärksten gefährden. Das sind dann unsere Feinde. Und dazu nimmt Jesus hier am Schluss noch eine zweite Umkehrung vor. Er sagt nicht nur, du sollst das Nächstliegende lassen, nämlich deine Selbstliebe, sondern er nimmt noch eine zweite Umkehrung vor. Er sagt, du sollst das Fernstliegende tun. Und das ist die Feindesliebe. Verstehen Sie? Das Nächstliegende, unsere Selbstliebe, sollen wir lassen. Und das Fernstliegende, nämlich Feindesliebe, das sollen wir tun. Und sehen Sie, diese zweite Umkehrung ist die logische Folge der ersten. Wer nicht mehr ängstlich um sein Selbst besorgt ist, wer nicht eifersüchtig ständig sein Selbst hätschelt, was wird der? Frei. Der wird frei, der bekommt eine ganz andere Freiheit. Der kann denen viel gelassener entgegentreten, die ihm am Zeuge flicken, weil wir frei sind von uns selbst und von der ständigen Sorge, unser Selbst zu hegen und zu pflegen. Wissen Sie, wer das Nächstliegende lässt, der hat die besten Voraussetzungen dafür, das Fernstliegende zu tun. Und darum geht es in diesen letzten Versen, die wir wenigstens noch kurz ansehen wollen, 43 bis 47, das werden wir jetzt schneller noch ansehen. Aber es ist wichtig, weil diese beiden Passagen sich gegenseitig ergänzen und bedingen. Also sehen wir noch kurz diese letzten Verse. 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch hasst, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner, die also als ziemlich finstere Gesellen galten? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Schauen Sie, wieder beginnt der Herr Jesus mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben. Und achten Sie mal genau auf den Text, dann enden die Anführungszeichen. Denn der zweite Teil des Satzes, der steht nicht mehr im Alten Testament, du sollst deinen Feind hassen. Ganz wichtig, dass Sie das unterscheiden. Das ist kein vollständiges Zitat aus dem Alten Testament. Sondern wissen Sie, wo das zweite herkommt? Das war ein Satz, der sich so ähnlich findet bei den Qumran-Schriften. Also im zeitgenössischen jüdischen Umfeld von Jesus. Diese Sekte der Essener, die hat diesen Satz gelehrt, sie sollen lieben alle Söhne des Lichts und sie sollen hassen alle Söhne der Finsternis. Also nirgendwo fordert das Alte Testament zum Hass der Feinde auf. Das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Also es gibt da etwa dieses Zitat, Sprüche 25, Vers 21, hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot, dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Das Alte Testament lehrt nicht, dass wir die Feinde hassen sollen. Aber die weit verbreitete Volksmeinung und die Schriften zum Beispiel aus Qumran, die sahen das anders. Die sagten, nein, ihr sollt auch die Feinde hassen. Und Jesus kombiniert jetzt ein Zitat aus dem Alten Testament, du sollst lieben deinen Nächsten, mit einem Zitat aus Qumran, du sollst deinen Feind hassen. Und was will der Herr Jesus jetzt deutlich machen? Er will deutlich machen, dass seine Worte gegen diese Qumran-Lehre stehen und dass sie über das Alte Testament hinausreichen. Und was der Herr Jesus hier fordert, das ist dann wirklich der Gipfel. Das ist doch der Gipfel, wenn er sagt, liebet eure Feinde. Wie sollen wir das hinkriegen? Stellen Sie sich jetzt mal einen Menschen vor, den Sie so im weitesten Sinne für Ihren Feind halten würden. Ganz konkret. Und jetzt stellen Sie diesen Satz des Herrn Jesus daneben. Was ist gemeint? Jesus sagt nicht, findet eure Feinde sympathisch. Jesus sagt nicht, reißt euch zusammen und lächelt eure Feinde ab und zu mal an. Was heißt lieben? Was heißt lieben? Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Lieben heißt nicht, dass ich den anderen mag, weil er so attraktiv ist oder so freundlich ist. Liebe ist nicht davon bestimmt, was der andere bietet, sondern Liebe lässt sich erweichen von dem, was der andere braucht. Wir könnten auch sagen, die Liebe richtet sich nicht nach der Attraktivität, sondern nach der Bedürftigkeit. Das ist die Liebe, die Jesus meint. Das ist schwer, ich weiß. Sie schauen auch alle ganz nachdenklich. Verstehen Sie, der Liebende, der fragt nicht nach sich selbst, sondern er richtet sich nach dem, was der zu Liebende benötigt. Das ist die Liebe, mit der der Herr Jesus uns geliebt hat. Er ist doch nicht auf die Welt gekommen, weil sie so schön und so friedlich war, sondern weil sie so kaputt war. Darum ist der Herr Jesus gekommen. Und er ist nicht gekommen, weil unsere Welt ihn anzog, sondern weil unsere Welt ihn brauchte. Und als der Jesus für uns starb, da tat er das nicht, weil wir so ehrenwerte Leute waren, sondern weil wir so verlorene und verdammte Leute waren in unserer Schuld. Darum starb er. Römer 5, Vers 8 sagt Paulus, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist die Definition von Gottes Liebe. Sie gibt, was der andere braucht. Sie gibt nicht zurück, was der andere wert ist, sondern sie schenkt von sich, was der andere noch nicht hat. Sie gibt nicht zurück, was der andere wert ist. Das ist so unser Verständnis von Liebe. Ja, er ist es wert und ich gebe es ihm auch zurück und dann liebe ich ihn. Aber das ist nicht die Liebe, die der Jesus hier meint. Die Liebe, die den Feinden gilt, sondern sie gibt dem, was er braucht. Die Liebe sucht das Wohl des anderen, die Hilfe für den anderen. Und das heißt auf Deutsch, die Feindesliebe sucht das Wohl des Feindes. Die Liebe sieht in dem Feind nicht den Prozessgegner, sondern vor allem einen Menschen, der Gott braucht, weil er gefangen ist in seinem Hass. Und Jesus macht deutlich, Leute, das ist schon was Besonderes, was ihr leben sollt als meine Nachfolger, in meiner Kraft. Das andere da, dass man nett ist zu denen, die nett sind zu einem und so, das soll ja auch so sein. Also ich soll jetzt nicht zu denen, die nett sind, dann den soll ich einen Fußtritt geben. Aber das ist nicht so ganz schrecklich erstaunlich. Das ist eben so. Und das ist auch schön. Und das ist auch, man ist ja auch sehr dankbar, wenn auf Freundlichkeit zurückkommt. Aber Feindesliebe meint noch was ganz anderes. Jesus sagt, es geht hier nicht um einen gefühlsmäßigen Krampf, den du dir irgendwie abbringst, sondern es geht um eine Haltung und es geht darum, was du praktisch für deinen Feind tust und mit deinem Feind machst. Und das Erste, was du für deinen Feind tun kannst, ist erstmal beten. Das sagt Jesus noch im selben Vers. Schauen Sie, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Also bittet natürlich Gott gegenüber. Verstehen Sie, unsere Gefühle können wir nicht ändern, aber mit dem Beten können wir erstmal anfangen. Denken Sie mal an so einen Menschen, der Ihnen jetzt schnell so in den Sinn kommt. Beten Sie für den. Fangen Sie erstmal damit an, wirklich für diesen Menschen zu beten. Sie müssen da nicht gleich große Gespräche führen oder sonst was machen. Beten Sie erstmal. Und sagen Sie das dem Herrn Jesus, sagen Sie, Herr, ich kann diesen Menschen absolut nicht nett finden. Und jedes Mal, wenn ich wieder denke, was er da gemacht hat, es treibt mir immer noch mal die Schweißperlen auf die Stirn oder die Zornesröte ins Gesicht. Aber Herr, ich will dich für diese Type, für diesen Menschen wirklich bitten, dass du mit ihm klarkommst. Und dass du auch in meinem Herzen keine Bitterkeit bleiben lässt. Verstehen Sie, unsere Gefühle können wir nicht ändern, aber wir können beten, das können wir. Und dadurch sagt der Herr Jesus, erweist ihr euch als Gottes Kinder. Dadurch werden wir nicht Gottes Kinder. Gottes Kinder werden wir allein dadurch, dass der Herr Jesus uns unsere Sünde vergibt und unser Leben unter seine Herrschaft nimmt. Dadurch werden wir Gottes Kinder. Aber dadurch erweisen wir uns als seine Kinder. Warum? Weil er, unser Herr, genau dasselbe getan hat. Er hat die geliebt, die eigentlich seine Feinde waren. Das hat er gemacht. Und wenn wir jetzt ein Stück weit in diese Spur hineingehen, dann eifern wir dem nach, was unser Herr in einer viel umfassenderen, vollkommeneren Weise tat. Wir können durch unsere Feindesliebe nicht die Schuld der Feinde sühnen. Das hat der Herr für uns tun können. Unsere Schuld hat er gesühnt, weil er uns liebte. Aber dass wir in dieser Weise anfangen, für sie zu beten. Wer fällt Ihnen ein? Es muss ja nicht gerade ein Todfeind sein. Feindschaft hat ja die unterschiedlichsten Grade. Jesus sagt, fang heute an, diesen Menschen zu lieben. Ich weiß, dass das das Fernstliegendste ist, was du dir vorstellen kannst. Aber genau das sollst du tun. Du sollst nicht etwas für ihn empfinden, du sollst dir nicht irgendwas abkrampfen, sondern du sollst anfangen, für ihn zu beten und überleg mal, was würde ihm helfen, dass du tun kannst. Warum fällt uns das so schwer? Warum machen wir das so selten? Warum liegt uns das Fernstliegende so fern, könnte man auch sagen. Wissen Sie, der Grund ist, denke ich, immer derselbe. Der Grund für unseren Feindeshass und für unsere falsche Eigenliebe ist unser störrisches, dickes, mächtiges Ich. Und dieses störrische, dicke, mächtige Ich steckt uns seit dem Sündenfall im Blut. Das ist das große Kennzeichen unseres Verdammtseins, unseres Sünderseins. Wenn uns einer beleidigt, wenn uns einer unser Recht nimmt, wenn einer irgendwas von uns will, unsere Zeit beansprucht, materielle Hilfe braucht, wenn uns einer anfeindet, dann kommen so unsere Reaktionen. Wissen Sie, unser dickes Ich, das ist die stärkste Kette, an die ein Mensch gefesselt sein kann. Und das ist das dichteste Gefängnis, in dem einer stecken kann, die Selbstliebe. Und wie kommen wir davon weg? Der Herr Jesus hat deutlich gesagt, es gibt nur einen Weg, der uns davon wegbringt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und dieses Handy, das werden wir auch noch klein kriegen, was hier irgendwo bimmelt. Auch das gehört zur Geduld. Also, wie kommen wir weg von diesem dicken Ich? Ich sage es nochmal, in Markus 8, Vers 34 und 35 hat es der Jesus deutlich gesagt. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der Herr hat nicht gesagt, jeder muss so sein Päckchen tragen und jeder muss so sein Kreuz irgendwie tragen und jeder hat sein eigenes Problemchen. Nein, wer das Kreuz trug, der war auf dem Weg wohin? Zum Sterben. Der ging zur Verurteilung. Der hatte mit seinem Leben abgeschlossen. Und das will der Herr hier sagen, unser dickes Ich muss sterben. Der verleugne sich selbst, der lasse sein selbstbestimmtes Ich durchstreichen. Da gibt's nichts mehr auszubessern oder zu reparieren, so dass wir etwas selbstloser werden, etwas menschenfreundlicher, etwas geduldiger. Nein, unser Selbst ist unverbesserlich. Und deshalb hat der Herr Jesus gesagt, dass es sterben muss. Und das geschieht wann und wie? Es geschieht einmal grundsätzlich, wenn wir Christen werden. Das zum ersten Mal, wenn wir zu Jesus finden, das ist der erste große Schlag ins Kontor. Dass ich zugestehen muss, ich bin wirklich total verloren ohne Jesus und seine Rettung. Das ist das erste Mal, dass mir dieser Schlag in die Magengrube meines vermeintlichen Selbstwertgefühls verpasst wird. Und Gott mir den Spiegel vorhält und sagt, so bist du wirklich. Und dann kriechen wir im besten Sinne des Wortes zu Kreuze, zum Kreuz des Herrn Jesus und sagen, Herr, vergib mich. Ich weiß, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ich brauche deine Vergebung durch und durch. Meine einzige Chance, nichts sonst. So, und das ist das erste Mal. Und dann sind wir gerettet. Und dann nimmt der Herr uns in seine Arme und an seine Hand und er erzieht uns und er verändert uns. Und in diesem Erziehungsprozess merken wir, wie das alte dicke Ich immer wieder hochkommt, so. und sich immer wieder meldet und uns immer wieder zu schaffen macht und uns immer wieder den Groll ins Herz treiben will und die Bitterkeit in unsere Gedanken und Gefühle. Und dann ist das ein Wachstumsprozess, dass der Herr uns das erkennen lässt und wir dürfen Buße dafür tun und sagen, Herr, bitte, bitte nimm es mir, es ist wieder die gleiche Situation. Und ich habe es wieder nicht so gemacht, wie ich es eigentlich mir vorgenommen hatte zu reagieren. Herr, vergib es mir. Und erbarme dich über mein verqueres Herz und hab Geduld mit mir. Und so führt uns der Herr dann und er bringt uns immer wieder an diesen Punkt, mit dem die Bergpredigt beginnt, selig sind die geistlich Armen. Dass wir immer wieder sehen, wir haben die leeren Hände, wir sind die Leute, die wir sind, aber wir dürfen immer wieder von seinem Erbarmen leben. Und er beschenkt uns damit, er vergibt uns das und er hört nicht auf, uns zu erziehen und uns zu verändern und immer wieder mit uns anzufangen und so schleppt er uns durch, bis wir im Himmel sind. Und dann wird das alles weg sein. Die Verheißung haben wir auch. Es wird dann alles weg sein. Aber bis dahin erzieht uns der Herr und hilft uns und er kommt mit unserem dicken Ich klar. Wir kommen damit nicht klar. Ich kenne keinen Menschen, der damit klar käme, aber er kommt mit uns klar. Und dann konnte Paulus dann schreiben, ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 2, Vers 19 und 20. Ich lebe doch nun nicht ich, der alte Paulus, der alte selbstsüchtige, eitle Musterschüler, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist mein Herr, er ist meine Ehre, er ist meine Freude, er ist mein Heil. Und es ist immer wieder ein Wunder, wo der Herr Jesus das in einem Menschenherzen geschehen lässt. Und wo wir bereit sind, die Selbstherrschaft über unser Leben immer wieder als Schuld zu erkennen und diese Ichigkeit, Da werden wir uns immer wieder beugen vor dem Herrn und können wir ihm das immer wieder sagen, können sagen, Herr, ich bin erschrocken über mein störrisches Ich. Ich bekenne dir, dass ich selbstverliebt und selbstsüchtig bin. Aber ich danke dir, dass du mir trotzdem vergeben hast und ich bin bereit, dieses alte Ich dort, wo es sich meldet, immer wieder schnell an dich abzugeben. Du sollst über mein Leben bestimmen, du sollst meine Motive reinigen und meine Gedanken und sollst mich freimachen von mir selbst und mich lehren, immer mehr so zu leben, wie es deinem Willen entspricht. Das sind die beiden großen Umkehrungen, die der Herr Jesus in unserem Leben schenken will und wachsen lassen will. Dass wir das Nächstliegende lassen, unsere Selbstliebe. Und dass wir das Fernstliegende tun, den Feind zu lieben. Und wer das wagt, wer diese Veränderung riskiert, der wird eine farbige Persönlichkeit. Der wird ein Mensch mit einem unglaublichen Stehvermögen. Sehen Sie sich Paulus an. Wer das riskiert, dass Jesus über ihn bestimmen darf, der wird nicht schwach, sondern stark. Und so lassen Sie mich schließen mit dem Schlüsselereignis im Leben des Georg Müller. Dieser Georg Müller, das war so ein stark gewordener. Der hat in Bristol im 19. Jahrhundert ein berühmtes Waisenhaus aufgebaut. Durch ihn sind viele Menschen zu Christus gekommen und er hat viele Menschen prägen können. Wie wurde Georg Müller zu dieser Persönlichkeit? Er hat darauf so gegen Ende seines Lebens einmal diese Antwort gegeben. Er hat gesagt, Zitat, es kam ein Tag in meinem Leben, wo ich starb. Ich starb dem eigenen Ich des Georg Müller, meinen Meinungen, meinen Vorzügen, meinem Willen. Ich starb auch dem Lob oder den Beschuldigungen anderer Menschen. Das heißt, sie waren nicht mehr das Wichtigste für mich. Ich starb sogar dem Lob oder Tadel meiner Brüder und Freunde. Seitdem versuche ich nichts anderes, als Gott zu gefallen. Zitat Ende. Verstehen Sie, das heißt nicht, dass Müller die Sache ein für alle Mal im Griff hatte. Das bedeutet nicht, dass das alte Ich bei Georg Müller nicht auch von Zeit zu Zeit immer wieder hochkam. Georg Müller war nicht besser als Paulus. Aber diese Grundentscheidung in seinem Leben, die war getroffen. Dass er sagte, Herr, es soll dir gehören, mein Leben. Und du sollst bestimmen über alles. Und erbarme dich immer wieder über mein dickes, verqueres Ich. Und wer den Herrn so bittet, den macht er froh. Den macht er frei. Und er wird immer mehr zu einem ganz erstaunlichen Exemplarmensch. Ein Mensch, der die Liebe des Herrn gegen viele Widerstände lebt. Weil der Herr uns stark machen will. Zu seiner Ehre. Amen.